Herzlich willkommen beim vierten Spielverlagerung.de Podcast. Wir haben wieder mal eine illustre Runde zusammengestellt und werden über die aktuellen Ereignisse der EM reden. Bei mir zu Gast heute Niklas Wildhagen von den Kollegen von BundesligaFanatic.com. Hallo.
Guten Morgen.
Der altbekannte Sidekick von mir, Martin Rafelt.
Jetzt bin ich schon erst Sidekick.
Sidekick.
Guten Tag.
Und ganz besonders freue ich mich, dass live aus Danzig Andreas Becker von Goal.com zugeschaltet ist.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Mein Name ist Tobias Escher und wir legen direkt los mit dir, Andreas, weil du bist direkt in Danzig, du bist direkt bei der Mannschaft und deswegen gleich mal die Frage, wie ist die Stimmung aktuell im Lager?
Ich würde behaupten, die Stimmung ist gut bis hierher. Wir hatten heute Morgen eine Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff, wo es dann auch um die Ersatzspieler ging, die eben bisher ja nicht zum Zuge kamen. Bisher hat ja Joachim Löw eigentlich nur immer dieselben eingewechselt. Es waren immer Groß, Bender und Klose, die reinkamen in den ersten beiden Spielen. Da war natürlich die Frage dann, wie geht's den Ersatzspielern? Gibt es da Missstimmungen in der Mannschaft? Es scheint nicht so zu sein. Also die scheinen da auch alle sich ruhig zu verhalten. Die Spieler machen viel zusammen, hat Oliver Bierhoff gesagt. Es gibt eben auch viele Möglichkeiten hier, also in Danzig und in Sopot, das ist dieser Badevorort von Danzig, eine Menge Sachen eben rauszugehen, was natürlich als Spieler immer nicht so einfach ist, aber sie können sich trotzdem ablenken und die Stimmung vor dem Dänemark-Spiel ist, denke ich, prima, nach zwei Siegen zum Auftakt.
Bevor wir ins Inhaltliche gehen, nochmal eine Frage, weil ich habe im Deutschlandfunk einen relativ kritischen Bericht gelesen. Ich habe auch schon mit ein, zwei Journalisten gesprochen, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Journalisten nicht allzu toll sein soll, dass die DFB-Pressestelle die Journalisten ein bisschen so weghalten von der Mannschaft. Wie siehst du das? Ist das unter Journalisten ein Thema in Danzig?
Also es ist ein großes Thema hier in Danzig, im Pressezelt, was sich unweit des Hotels, des Teamhotels befindet. Es gibt einige Missstimmungen, besonders weil, also es sind viele Interviewanfragen, die nicht berücksichtigt werden oder nicht berücksichtigt werden können, weil dies eben immense Ausmaße genommen hat, besonders natürlich für die Spieler, die spielen, wie Mario Gomez und Mats Hummels. Das stellt, glaube ich, einige nicht zufrieden, dass dann eben viele Sachen auch unbeantwortet bleiben. So heißt es zumindest hier. Und dann waren natürlich Spieler wie Gomez und Hummels, die nach ihren Auftritten in den Testländerspielen und zuletzt eigentlich heftig kritisiert wurden. Die hatten auch gar keine große Lust, sich eigentlich zu äußern. Der Mario Gomez ist jetzt zweimal auf der Pressekonferenz gewesen. Der will das scheinbar so dann lieber abhandeln, sage ich jetzt mal. Man merkt ihm an, dass es ihn sehr getroffen hat, teilweise die Kritik, die er auch nicht nachvollziehen konnte. Genauso wie er Bastian Schweinsteiger in Schutz genommen hat, der ja nach dem ersten Spiel gegen Portugal auch ziemlich heftig kritisiert wurde. Den hat er auch in Schutz genommen. Ich glaube, dass es im Moment so einige Missstimmungen geben könnte zwischen Mannschaft und Presse. Aber ich denke, es könnte noch ziemlich schlimmer sein, wenn wir uns an die Franzosen von 2010 erinnern, zum Beispiel. Ich denke, das war nochmal ganz andere Ausmaße. Aber ich denke, es gibt einige Sachen, die vielleicht geklärt werden sollten oder müssen für die Zukunft. Und ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann im Moment.
Auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und du hast uns gerade auch gleich zum nächsten Thema übergeleitet, sehr schön, nämlich das Thema Mario Gomez. Einmal an Niklas gefragt, wie siehst du seine Rolle jetzt? Hat sich was durch die zwei Tore verändert oder ist die Kritik eigentlich immer noch da?
Ja, nun gut. Man, jeder, der eigentlich in der Bundesliga spielen hat, sehen, der weiß, was für ein Stürmer ist und dass er eben halt nicht so gerne nach hinten arbeitet. Ich glaube, dass das Teil der Kritik nicht berechtigt war. Na, da hat Gomez recht. Und wenn man ihn aufstellt, dann weiß man eben halt, wenn er in Form ist, dass er ein, zwei Tore pro Spiel macht. Und das ist natürlich etwas, das ist natürlich eine Sache, die muss man dann auch anders kompensieren als Team, weil er ja eben halt weniger als Klose arbeitet. Und wenn er in Form ist, kann er der Unterschied zwischen einem Sieg und einem Unentschieden sein. Und ich glaube, er hat jetzt seine Form gefunden. Und jetzt muss man sehen, wie es eben halt im Spiel gegen Dänemark weitergeht.
Also ich würd auf jeden Fall mal an dem Punkt widersprechen. Ich weiß gar nicht, war das so ein großes Thema, seine Defensivarbeit? Weil ich finde, defensiv fand ich ihn schon im ersten Spiel gut, jetzt im letzten Spiel noch besser und generell finde ich, dass er defensiv eigentlich gut ist. Ich glaube, das Thema war eher, wie sehr er offensiv arbeitet, ne? Dass er da viel einfach
ja, also ich glaub, das Zentrum hält. Also zum Beispiel die Kritik von Scholl habe ich mehr als an seine Defensivarbeit gerichtet.
Scholl aber hat er ja gesagt, ja, dass Scholl meinte, wenn er mehr rennen würde, dann würde er noch mehr Chancen kriegen und noch mehr Tore schießen. Also,
erstmal hat Scholl ja nur gesagt, er würde sich wund legen, ihn mal wenden, weil er, das war ja auf seine Bewegung erstmal geschuldet, war er gar nicht auf offensiv oder defensiv gemünzt.
Ja. Also, ja, war also alles ein bisschen unkonkret.
Ja, Andreas?
Ja, wenn ich da meine persönliche Sicht mal einbringen darf, also ganz unprofessionell, ich glaube, dass das die dümmste Diskussion gewesen ist über Mario Gomez, die jemals im deutschen Fußball geführt wurde. Der Junge hat in den letzten Jahren dermaßen viele Tore gemacht, das ist eben immer, in der Nationalmannschaft, muss man eben sagen, hat er oft eben Dinger verpatzt. Und viele haben immer noch dieses Spiel gegen Österreich 2008 im Kopf, was ja auch nicht wirklich, oder was wirklich auch selten dumm aussah, sage ich jetzt mal, Zitat. Aber ich denke, er macht seine Tore seit Jahren immer in der Bundesliga und in der Champions League schießt er immer regelmäßig Tore. Die Nationalmannschaft, er hat in der Qualifikation wichtige Tore geschossen für Deutschland. Und wie gesagt, aus persönlicher Sicht finde ich super, dass er jetzt 3 Tore in 2 Spielen gemacht hat. So hat er hoffentlich dann auch mal die Kritiker verstummt. Und ich kann ihn da auch ein bisschen verstehen, dass der ziemlich angepisst, sage ich jetzt mal, auf diese Kritik war, die von außen kam. Weil ich der Meinung bin, dass er einfach ein super Stürmer ist und Deutschland den sehr gut gebrauchen kann. Und wir haben mit Miroslav Klose einfach einen zweiten Stürmer. Und ich glaube, dass einige Nationen auf dieser Welt froh wären, wenn sie diese 2 Stürmer vorne im Angriff hätten.
Mal jetzt reingefragt. Also einmal, du hast gerade einen sehr interessanten Punkt gesagt, er macht die Tore. Niklas hat auch einen sehr interessanten Punkt gesagt, dass die Kritik schon länger da ist, dass es ja jetzt nichts Neues ist. Und deswegen jetzt mal an Martin gefragt, was sollte das von Scholl überhaupt? Warum macht er, das ist was ich nicht verstehe, deswegen frage ich es, warum macht er von einem Millionenpublikum nach so einem Spiel Gomez wieder mit Sachen, die auf unserem Blog seit 2 Jahren, also seit unser Blog existiert, diskutiert werden?
Ja, vielleicht liest Scholl unseren Blog nicht. Aber so, das würde ich ihm jetzt mal nicht vorwerfen wollen. Also so weit würde ich nicht gehen, aber keine Ahnung, was über das Timing kann man jetzt nur spekulieren. Es gibt ja diese Theorie, dass es mit Hoeneß abgesprochen ist, weil die gerne einen Spielstärkeren wollen und bla. Aber das Portugal-Spiel war ja ein Extrembeispiel für seine Spielweise, weil einfach so wenig in den Strafraum kam und vieles schon im Mittelfeld stoppte, war ja noch weniger zu sehen als ohnehin. Und deswegen hat er Scholl wohl nicht gefallen, denke ich, an dem Spiel, weil er einfach so extrem wenig zu sehen war. Und Scholl wollte halt da die zweite Komponente noch mit reinbringen, dass ein Stürmer natürlich optimalerweise die Tore macht und mitarbeitet. Und da er das Mitarbeiten nicht so gesehen hat, hat er da wohl Kritik gesehen, was ja auch in so einem Fall, wenn man jetzt in so einer Situation, wo das Mittelfeld so offen ist, wenn man da jemanden drin hätte, der auch situativ mit nach hinten gehen kann und die Spielsituation im Zentrum ein bisschen auflockern kann, ist natürlich noch eine zusätzliche Qualität, die Klose vielleicht ein bisschen reingebracht hätte. Deswegen natürlich auch nicht ganz unberechtigte Kritik aus meiner Sicht, aber ich finde es immer komisch, was ich beim letzten Podcast schon gesagt hatte, dass man jetzt Gomez für seine taktische Rolle kritisiert teilweise. Also er ist ja der Zielspieler vorne, er muss diesen Raum mehr besetzen. Und er hat jetzt halt auch 3-mal gezeigt, wie wichtig das sein kann. Und bei anderen Teams hat man gesehen, wie gefährlich das sein kann, wenn so einer nicht da ist. Frankreich teilweise, Spanien teilweise. Und dementsprechend, ja, ich finde, das ist ein Thema, was man diskutieren kann, aber man sollte es nicht so extrem personalisieren und man muss schon sehen, was die Spieler überhaupt machen sollen.
Ja. Also da möchte ich kurz einwerfen, dass das genau so ist es nämlich. Also ich sehe nämlich das auch so, dass gegen Portugal nicht Mario Gomez der war, der vorne die Fehler gemacht hat oder sich nicht richtig bewegt hat, sondern das ganze Offensivspiel war ja lahmgelegt. Also ja, da muss man ganz klar Müller, Podolski und Özil in die Kritik nehmen. Die haben viel zu wenig gemacht. Beispiel Mats Hummels, der sich zweimal versucht hat, von hinten ganz nach ganz vorne durchzuspielen, durch die ganzen Abwehrreihen der Portugiesen. Und ich denke, da hätte man ansetzen müssen und dann hätte Gomez auch viel bessere Chancen oder Möglichkeiten gehabt, aktiv zu werden, wenn dann eben Bälle von außen von Müller und Podolski gekommen wären. Und das, denke ich, gehört dazu noch.
Du bist ein toller Gast, weil du machst immer die perfekten Überleitungen für mich. Ich muss gar nicht mehr überleiten. Weil du hast gerade schon
perfekt.
Du hast gerade eigentlich schon den zweiten Spieler genannt, der ganz stark in der Kritik stellt. Das ist Podolski. Bei meinen Auftritten bei Bundesliga Fanatic in dem Podcast, wo ich ab und zu Gast bin, haben wir immer über Podolski ein bisschen gescherzt. Wie siehst du seine Rolle, Niklas?
Ja, nun gut. Er wird jetzt sein 100. Länderspiel gegen Dänemark wahrscheinlich spielen und ich weiß noch immer nicht, warum. Um ehrlich zu sein. Es gibt sicherlich Spieler, die seine Rolle genauso gut füllen können oder besser. Ich finde, er hat jetzt in dieser EM einiges gearbeitet, wenn ich so seine Statistiken angucke. Aber ich glaube, er hat im Offensivspiel nicht das gebracht, was man von ihm hätte sehen wollen in den ersten beiden Spielen. Und da muss man sich natürlich fragen, könnte zum Beispiel ein André Schürrle sowas besser machen für die Nationalmannschaft?
Da mal direkt an Martin gefragt, wie siehst du das und vor allen Dingen in Abstimmung mit, was seine taktische Rolle sein könnte?
Ich überlege echt, also das ist echt ein schwieriges Thema. Das Ding ist, dass ich habe den Eindruck, Löw will, was man gegen Portugal extrem gesehen hat, wo es nicht so aufging, gegen Niederlande ging es auf, dass man, er betont ja immer, dass er extrem polyvalente Mittelfeldspieler will und er will, glaube ich, die Dominanz, die spielerische Klasse, die Räume will er durch die drei Mittelfeldspieler aufstemmen hauptsächlich. Und die Außenspieler und die Stürmer haben in erster Linie für ihn, glaube ich, die Rolle, das Spiel dann in den Strafraum zu kurbeln, für Breite zu sorgen, für die Räume hinter der Linie, hinter der Abwehrlinie anzulaufen, also in die Tiefe zu gehen. Er betont bei den Außenspielern immer, dass er da Spieler haben will, die in die Tiefe gehen können. Das ist ja zum Beispiel sowas, was bei einem Mario Götze nicht so sein Stil ist.
Und dann aber kommt jetzt natürlich mal, gegengefragt, gleich mal eingehakt, ja, weil du sagst, er betont immer das, aber genau das habe ich von Podolski bei dieser EM noch gar nicht
gesehen. Ja, stimmt, macht er wenig. Ich weiß nicht, ob da vielleicht die Situation dafür fehlen. Özil ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, wenn ich zurückdenke, habe ich von Özil hauptsächlich die Situation im Kopf, wo er entweder ganz links ist oder irgendwie halb rechts und im Grunde die Situation, wo Podolski in die Tiefe gehen müsste, wäre, wenn Özil irgendwie halb links einen Ball hätte und dann da die Gasse bedienen kann. Deswegen, es ist ein bisschen seltsam. Ich fand, er hatte ein paar Situationen, wo man erahnen konnte, was seine Wichtigkeit ist, wo er auf dem linken Flügel einen Ball gehalten hat und auch Druck gemacht hat. Gegen Niederlande war es so, dass er mehrfach von Van der Wiel gefoult wurde. Vielleicht, wenn Van der Wiel da nicht das Foul gezogen hätte, dann wäre er vielleicht in den Situationen auffällig geworden. Wenn du fünf Situationen hast, die aussichtsreich sind und du bist fünfmal gefoult, siehst du natürlich kacke aus, weil niemand merkt sich die Fouls so sehr, wie er sich die Situation gemerkt hätte, wenn sie geklappt hätte. Das war sicherlich ein Faktor. Aber ja, er bewegt sich ein bisschen wenig. Was ein Faktor ist, er ist der einzige offensive Linksfuß, den wir haben. Und Lahm ist dahinter als inverser Außenverteidiger und es ist blöd, wenn beide in die Mitte ziehen, dann stehen sie sich auf den Füßen. Deswegen ist natürlich das auf jeden Fall eine Sache, wo die Abstimmung passen muss. Also Lahm passt ganz gut zu Podolski, denke ich. Podolski fand ihn defensiv gut gegen Niederlande. Das muss man sagen. Da hat er sich gemacht. Und dann ist er natürlich immer so ein Spieler, der einfach in einer entscheidenden Situation, wenn er mal einen sauberen Abschluss kriegt, ein überraschendes Tor machen kann. Ich glaube, das ist auch so eine Qualität, die Löw mag. Deswegen hat er, ich glaube, das war auch sowas, weswegen er Hitzlsperger immer sehr geschätzt hat, dass der immer mal mit einem Distanzschuss was reißen kann. Ja, das ist so ein Mischmasch an Qualitäten, die da sind und theoretisch da sind. Und ja, also ich bin auch nicht so ganz von ihm überzeugt, aber ich würde ihn jetzt auch nicht ganz krass kritisieren. Also ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, was Löw noch mit ihm macht.
Andreas, du bist näher an der Mannschaft. Podolski hat sich ja auch in der Pressekonferenz ein bisschen zur Kritik geäußert. Wie siehst du diese Personalie?
Also ich stimme dem zu, dass offensiv eben bisher wirklich eigentlich praktisch gar nichts kam von ihm, die ersten zwei Spiele. Ich glaube, dass er sich dessen auch bewusst ist. Er hat ja jetzt seit 7 Länderspielen auch kein Tor mehr gemacht. Das wird jetzt natürlich auch angefangen zu zählen. Das Problem ist, glaube ich, dass was Lukas Podolski gestern auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass Löw von ihm im Moment sehr viel Defensivarbeit fordert, was dann natürlich seinem Offensivspiel schadet. Und da stimme ich meinem Vorredner zu. Also dieses Spiel mit Lahm, das harmoniert, glaube ich, also im ersten Spiel, naja, noch nicht ganz so, aber gegen die Niederlande hat das schon ganz gut funktioniert, denke ich. Ich glaube, das ist eben das Problem, dass er eben zu viel Defensivarbeit im Moment verrichten musste gegen starke Flügelmannschaften wie Holland und Portugal. Und ich denke, dass er, also ich glaube, dass er morgen sein 100. Spiel machen wird. Ich glaube nicht, dass, also man weiß ja, dass Joachim Löw ein großer Befürworter von Lukas Podolski ist. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er ihn morgen auf die Bank setzen wird. Und ich glaube, dass er gegen Dänemark wahrscheinlich die Chance bekommen wird, auch offensiv mehr zu glänzen. Und ich gehe fest davon aus, dass er morgen auch sein erstes Turniertor machen wird. Das passt ja dann vielleicht ganz gut zum 100. Länderspiel, denke ich.
Das ist eine sehr schöne Wette.
Ich habe noch ein kurzer Hinweis. Ja? Podolski ist ja im Grunde vor allem ein Konterspieler. Er glänzt immer, deswegen hat er bei Köln so eine extrem starke Hinrunde auch gespielt, weil er immer wieder Kontersituationen hat. Er ist gut, wenn viel Raum da ist, wenn er seine Dynamik ausspielen kann, wenn der Gegner eng hinten drin steht und wenig Räume da sind, da sind seine technischen Schwächen, kommen da mehr zum Vorschein. Und möglicherweise hält ihn Löw dann auch für diese Situation drin, wenn man eben das 1-0 gemacht hat, wenn der Gegner mal weiter aufrückt. Im Grunde ist theoretisch dann auch der Faktor da, dass der Gegner weniger aufrücken kann, weil eben so ein dynamischer Spieler wie Podolski da ist, der die Räume ausnutzen kann. Wenn da jetzt ein Götze steht, kann der Außenverteidiger ein bisschen, muss sich da nicht so viele Gedanken machen um die Absicherung. Deswegen, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein unsichtbarer Faktor, der noch dabei ist, dass Podolski eben im Umschalten sehr gut ist.
Einen weiteren Namen, den ihr genannt habt, war Philipp Lahm, der auch etwas in der Kritik ist. Ich habe mal nachgeguckt, er ist in beiden Spielen zusammengenommen keine 20 Kilometer gelaufen, was für einen Außenverteidiger ein Schnitt unter 10 Kilometer pro Spiel ist schon mal relativ wenig. Niklas, wie siehst du die Rolle von Philipp Lahm? Besteht da noch Steigerungsbedarf?
Steigerungsbedarf? Da besteht auf jeden Fall Steigerungspotenzial. Wir haben ihn ja genial aus der Bundesliga, aus der Champions League und aus der Nationalmannschaft in den letzten Jahren und da ist er natürlich mehr gelaufen, aber jetzt in den letzten beiden Spielen hat die Defensive eben halt sich sehr defensiv verhalten. Wenn ich das mit meinem Ståle Solbakken Gedächtnis deutsch so sagen darf.
Nämlich mal jetzt direkt nachgefragt bei Bundesliga Fanatic. Ich habe eure Player Ratings gelesen und da hat Lahm eine 2 bekommen. War eine der besten Noten aus der gesamten Mannschaft.
Ja, nun habe ich das nicht geschrieben.
Das ist immer schön, wenn man für Kollegen einstehen muss. Gut,
also im zweiten Spiel zumindest.
Ja, also
das Ding. Das Ding war doch eigentlich für seine, ich weiß jetzt nicht, ob du dich für was rechtfertigen wirst, was du nicht selbst gemacht hast. Aber immer. Also ich hätte jetzt noch angemerkt, dass ja die geringe Laufleistung, zumindest gegen Holland, erklärt sich ja einfach so, dass Holland so ein extrem zweigespaltenes Team war. Die Offensive von Holland ist ja nach Ballverlusten nicht mit zurückgegangen und dann kann Lahm natürlich auch nicht aufrücken. Das wäre Quatsch, dann steht Robben völlig blank auf dem Flügel rum. Also da muss er ja wenig laufen. Das ist ja ein taktischer Zwang. Also
genau, und was man jetzt auch in den letzten beiden Spielen gesehen hat, dass Mats Hummels auch ein paar Mal mit nach vorne gekommen ist und dann so eine Überzahl vorne geschaffen hat. Und das ist eben halt, das ist mit Per Mertesacker nicht so viel passiert, als er gespielt hat, und Mats Hummels kann eben halt sowas besser als Mertesacker, und das nimmt ja auch die Außenverteidiger in die Pflicht, dass die mal sich manchmal hinten halten müssen. Und so kann man das auch erklären. Und ich glaube, Philipp Lahm hat eine Leistung gezeigt, die in Ordnung war. Wir kennen ihn natürlich von den Toren gegen, wie zum Beispiel das Eröffnungstor gegen Costa Rica und so, aber er kann nicht in jedem Spiel strahlen. Und wenn er einfach seine Arbeit macht und die gut verrichtet, dann ist er immer noch ein wertvoller Spieler.
Ich fand im ersten Spiel eher bedenklich, dass er so taktische Schwächen hatte. Er hat die gelbe Karte von Bartstuber hatte auf dem Gewissen, muss man sagen. Da hat er einen ganz fiesen Stellungsspieler drin gehabt, links, wo dann Bartstuber Nani faulen musste. Und auch sonst wirkte er nicht so sicher, dass er so im kompletten 1 gegen 1 ohne Doppelung gegen Nani nicht gut aussieht. Das geht wahrscheinlich jedem Außenverteidiger so, aber auch im Stellungsspiel in etwas höhere Position hat er so ein paar Schwächen drin, die ich von ihm gar nicht kenne. Also der Kollege hat zu mir gesagt, dass ich mehr Bayern-Spiele gucken soll, dass er das links wohl irgendwie öfter macht. Hatte ich jetzt noch nicht von ihm gekannt, aber das fand ich eher ein bisschen bedenklich. Aber das war gegen Holland jetzt auch nicht dabei. Von daher sehe ich das unkritisch eigentlich, sein Spiel, in alles in allem.
Also wenn ich jetzt mal auf 3 Spieler zusammenfassen kann, weder Gomez noch Poldi noch Lahm, die am meisten in der Kritik stehen, haben wirklich schlecht gespielt bisher. Das ist der Tenor, den ich hier mitnehme.
Ja, also wenn ich, wir haben alle nicht optimal gespielt, aber schon.
Andreas, was wolltest du sagen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Lahm Portugal ganz schwach. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Philipp Lahm ein dermaßen schwaches Länderspiel irgendwann mal abgeliefert hat.
Das stimmt.
Also ich hatte wirklich Bedenken, teilweise über die Außen, wenn Nani oder einer kam. Ich fand in den Laufduellen hat er, also ich weiß nicht, was da los war mit ihm. Also ich muss echt sagen, da war ich ein bisschen schockiert, dass er da teilweise nicht mithalten konnte. Stellungsfehler, wie eben genannt, passieren ihm sonst selten. Und was ein Punkt, der ja noch gar nicht genannt war, ich kenne jetzt nicht die genaue Fehlpassquote von Philipp Lahm im ersten Spiel gegen Portugal, aber ich hatte gefühlt, dass da kaum ein Pass mal ankam. Also meistens war irgendein Portugiese schneller, der den Ball dann abgefangen hat. Im Spiel gegen die Niederlande, okay, da hat er sich wirklich gesteigert. Wobei ich mir nie einfallen würde, Kritik an Philipp Lahm zu üben, weil der einfach über die Jahre immer wieder gezeigt hat, was er kann. Aber also wenn man die EM jetzt als Maßstab nimmt, habe ich ihn so bislang noch nie erlebt in der Nationalmannschaft in der Folge. Also
ich gucke gerade, wie seine Passquote war.
Ich auch. Spiel,
damit wir das auch abgehakt haben. Ich habe hier stehen, seine Passquote war bei 79%.
Ja, das ist für einen Außenverteidiger schon ganz schön schlecht.
Und vor allen Dingen für Philipp Lahm, wenn man bedenkt, dass er normalerweise die 90 rum hat.
Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt. Also ich hatte aber wirklich das Gefühl, dass da teilweise Bälle gespielt, also die Bälle, die er gespielt hat da vorne, oder dann eben versucht hat, den Podolski oder durch die Mitte Khedira und Schweinsteiger. Aber ich hatte das Gefühl, das war wirklich, da hat er wirklich mal in Anführungszeichen ein bisschen versagt, glaube ich, gegen Portugal.
Ja. Aber das war schon, glaube ich, auch einer der schlechtesten Tage, den er in seiner Karriere gehabt hat. Kann man, glaube ich, auch nach dem Holland-Spiel ein bisschen abhaken, würde ich sagen. Ich würde ihn jetzt nicht in Frage stellen.
Jo. Nee, das würde ich auch nicht, wobei ich gerne nochmal auf die Note zurückkommen möchte, weil es gibt die Note 2. Es gab komischerweise ganz, 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 ganz viele Medien, die das so gesehen haben und die Lahm, wo Lahm Bestnoten bekommen hat. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich. Ja, ja, ja.
Oho.
Ja, manche haben ihn sogar zum besten Spieler gewählt.
Was?
Was?
Haben die das Spiel geguckt?
Deswegen, ich kann euch da keine genauen Seiten nennen oder was, aber es gibt wirklich, und da kann man mal sehen dann eben, wie unterschiedlich so eine Spielsicht sein kann. Das ist.
Also gut, Benotungen sind ja immer subjektiv.
Richtig, richtig.
Besonders, wenn man das Spiel nicht anguckt.
Ich glaube, ich habe ihm eine 3,5 oder eine 4 gegen Portugal gegeben.
Ich habe es gerade aufgerufen, du hast ihm eine 3 gegeben gegen Portugal.
Eine 3, ja, das war.
Ja, aber das ist eine, man muss dazu sagen, das ist eigentlich die schlechteste Note. Der einzige, der noch schlechter war, war Podolski. Allen anderen hast du, also, du hast ihn schon als schlechtesten Spieler mitgesehen.
Ja, das will ich wohl auch meinen. Also, ja, also da ihm als besten Spieler gegen Portugal, naja, da.
Das ist schon Käse.
Viel Fantasie haben manche Kollegen anscheinend. Ja.
Überhaupt war Khedira bis jetzt in allen Spielen der beste Spieler. Sogar in denen er nicht gespielt hat, war Khedira der beste Spieler. Ich wollte mal was für Khedira sagen. Der wird so selten erwähnt. War so krass die letzten Spiele. Musste ich mal erwähnen.
Das würde dir, glaube ich, hier niemand widersprechen, oder?
Nein.
Khedira, einer der Stärkeren. Das waren jetzt zu den letzten Spielen jetzt die Frage, das Spiel gegen Dänemark. Deutschland benötigt eigentlich nur einen Punkt, könnte sogar auch mit einer Niederlage weiterkommen. Dänemark muss eigentlich gewinnen. Ich will nicht sagen gewinnen, aber sie sollten zumindest einen Punkt holen. Man weiß ja nicht, wie das andere Spiel ausgeht. Was bedeutet das für das Spiel Niklas, wer wird die Initiative übernehmen und wie wird das Deutschland entgegenkommen?
Das ist natürlich, diese Spiele am Ende der Gruppenphase sind natürlich immer ein bisschen merkwürdig, weil jetzt können ja noch theoretisch gesehen alle vier Mannschaften weiterkommen. Deutschland ist ja noch nicht weiter. Wenn Deutschland verliert und Portugal auch gewinnt, dann ist auf einmal die Tordifferenz entscheidend. Und da könnten dann Portugal und Dänemark weiterkommen. Auf der anderen Seite, wenn Deutschland gewinnt und die Niederlande gewinnen, dann können die auf einmal auch noch weiterkommen, nachdem sie die ersten beiden Spiele in der Gruppenphase verloren haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals passiert ist. Aber nun gut, es ist theoretisch gesehen noch möglich. Und was Dänemark angeht, die werden sich natürlich jetzt in der Anfangsphase versuchen, Druck zu machen. Das habe ich auch schon gelesen in einigen dänischen Medienberichten, dass jetzt Dänemark das Spiel machen muss. Und das ist natürlich was, was Deutschland entgegenkommen kann, weil dann die Räume entstehen, wo Spieler wie Podolski, die jetzt in der letzten Zeit nicht so viel geschieden haben, die können das natürlich dann vielleicht besser ausnutzen.
Andreas, würdest du da zustimmen?
Ich bin auch ganz froh eigentlich, dass der deutschen Nationalmannschaft und der Führungscrew bewusst ist, dass wir eben noch nicht weiter sind, trotz der zwei Siege. Also ich habe jetzt keine große Angst vor dem Dänemark-Spiel. Ich glaube auch, dass da nichts
Ich
mehr schief
schon.
geht, wenn da irgendwas wirklich.
Ja. Ich bin ja so ein bisschen Dänemark-Fan bei dieser EM und ich finde die richtig gut. Also ich finde, die machen richtig viel gut und ich fand, die haben gegen Niederlande weit unter ihren Möglichkeiten gespielt, haben bei Portugal waren sie schon näher dran und wenn die jetzt nochmal die nächste Stufe nehmen und wenn die Maximum abrufen, sind die so unglaublich unangenehm zu spielen. Die haben richtig gutes Ballbesitzspiel, die sind ganz schwer zu pressen. Die pressen selber sehr gut und unangenehm und arbeiten extrem gut zusammen. Das ist mega schwierig zu spielen. Die sind so ein bisschen das Borussia Dortmund dieser EM, finde ich. Und das ist, also gegen die gewinnt man nicht einfach so, glaube ich. Deswegen habe ich echt ein bisschen Schiss vor dem Spiel. Zumal ich Holland nicht viel zutraue gegen Portugal.
Ja, also ich kann dem nur zustimmen, weil ich wohne ja hier in Norwegen. Ich habe die norwegische Nationalmannschaft auch sehr eng verfolgt. Man hat ja in der Mitte der Woche nichts anderes zu tun, als den norwegischen Spielern zuzugucken, wenn sie mal ein Länderspiel haben. Und ich muss sagen, die Spiele gegen Dänemark waren sehr unangenehm zu spielen. Vielleicht sogar noch unangenehmer als die beiden gegen Portugal in der Gruppenphase zur Qualifikation. Und ich kann dem, wie gesagt, nur zustimmen.
Und ich meine, man hat ja gesehen, wie Holland und Portugal ausgesehen haben gegen Dänemark. Ich meine, Dänemark lag sogar schon 2-0 zurück gegen Portugal. Ich meine, Dänemark liegt gegen Portugal 2-0 zurück. Und dann haben die das mit einer Wahnsinnsruhe gespielt und da die zwei Tore völlig verdient gemacht. Die hätten auch natürlich hinten noch zwei kriegen können, aber das waren ja individuelle Aussetzer. Das waren, ich weiß nicht, 3, 4 Aktionen, vielleicht 5, wo sie blöde Pässe spielen. Das waren keine strukturellen Fehler. Das war nichts, wo sie als Team was taktisch falsch machen, sondern das waren individuelle Aussetzer. Und wenn die dann noch fehlen, wenn wir nicht diese individuellen Aussetzer haben, dann sind die so stark, diese Dänen, dass es wirklich einfach, dass die abartig unangenehm sind und
und dann haben sie ja noch den
gefühlt
besten
geben.
Stürmer der Welt mit Niklas Bendtner.
ich bin ja seit Jahren Niklas Bendtner Fan, muss ich sagen.
Niklas Bendtner ist der Mensch, der mein Fantasy-Team rettet, das total schlecht ist diese Saison. Niklas Bendtner ist der Einzige, der ein paar Punkte gemacht hat.
Ja, ich habe ihn auch drin.
Aber Andreas, du wolltest gerade noch was sagen?
Zu dem Thema Deutschland-Dänemark? Wie gesagt, ich würde die Dänen natürlich nicht unterschätzen. Bloß ich glaube, wenn alles nach Plan läuft, die Dänen haben stark gespielt, das stimmt. Ich habe sie gegen Holland gesehen, das war wirklich stark. Gegen Portugal fand ich, also meiner Meinung nach waren sie gegen Holland sogar noch ein bisschen stärker. Ich mache mir da jetzt aber keine großen Sorgen, dass da Deutschland nicht den nötigen Punkt, der dann dafür notwendig ist, nachher noch holt. Also ich glaube, dass die deutsche Mannschaft jetzt durch das Holland-Spiel eben nochmal einen Schub bekommen hat. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Löw morgen großartig durchwechseln wird, sondern dem ist bewusst, dass er morgen noch einen Punkt sicher braucht, damit da gar nichts schief gehen kann. Und also ich würde sagen, dass Deutschland das morgen macht und dann mit 9 Punkten ins Viertelfinale einzieht und dann hier in Danzig eben spielt, worüber sie ja ganz froh wären, weil da gab es ja auch mit den Flügen immer wieder Probleme, aber das wäre jetzt, glaube ich, ein anderes Thema. Das würde noch zu lange dauern dann.
Ja, das hatte man ja mitbekommen, dass die deutsche Mannschaft beim Flügen immer etwas zu spät abgefertigt wurde und dann spät ankam.
Das war eben nach dem letzten Spiel gegen Holland. Also es war schon nach dem Portugal-Spiel war es ein bisschen schwierig, aber nach dem letzten Spiel waren es eben, dass es dann mit 2 Stunden Verspätung für die Mannschaft erst losging oder 1 Stunde und die Presse eben noch später loskam. Die saßen 2,5 Stunden im Flieger und dann waren die erst um 7 hier und die Mannschaft erst um 4. Und das ist natürlich auch immer ein logistischer Aufwand, dann dieses Hin- und Hergefliege in die Ukraine. Bloß bis jetzt scheint es ihnen ja zum Glück noch nicht geschadet zu haben, was die Spiele angeht.
Ja, natürlich, das ganze Spiel gut. Du hast deinen Tipp schon abgegeben, Sieg Deutschland.
Apropos hin und her fliegen, wenn Deutschland morgen verliert, dann verlieren sie unglücklich und wenn die so ausscheiden mit 2 guten Siegen gegen Portugal und Holland und einer unglücklichen Niederlage gegen Dänemark, dann ist Deutschland fast schon sicher Weltmeister 2014. Muss ich mich festlegen. Das ist doch mal eine weil dann Löw in Ruhe weiterarbeiten kann, trotz Versagen und mit dem Versagen im Nacken werden die 2014 alles in Grund und Boden spielen.
Aber glaubst du denn daran? Also jetzt mal dein persönlicher Tipp.
1-1.
1-1.
Und Niklas? Portugal spielt auch 1-1 und Portugal verliert und dann ist Deutschland Dänemark weiter.
Niklas, dein Tipp?
Ja, das ist schon mal ein guter Tipp. Ich mag die Dänen auch so. Ich sag mal 1-1 zwischen Deutschland und Dänemark und die Niederlande findet zu sich selbst zurück, gewinnt 3-0 und scheidet aus.
Das sind sehr nette Tipps. Wie gut das klingt. Das sind sehr nette Tipps von euch. Vielen Dank. Zum Schluss nochmal ein Aufruf an einen Kommentator bei uns mit dem Namen Björn. Er hat nämlich unter dem Deutschland-Niederlande-Artikel gepostet, dass Deutschland im Zweifelsfall nur ein Eigentor schießen müsste, wenn sie noch weiterkommen wollen. Eine Sache, die...
Ich glaube, das war ein radikaler Denkfehler einfach
das
nur.
Ich bin seit Tagen am Überlegen, in welcher Konstellation Deutschland ein Eigentor nützen könnte. Und ich komme auf keine, schlicht. Also, keine Ahnung.
Die Meinung ist exklusiv vielleicht.
Die Meinung ist echt nicht. Björn, wenn du da noch mal was hast, womit du es noch mal befeffern kannst, bitte tu es. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Gästen, die heute hier waren. War wieder eine super Runde, fand ich.
Jo.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja,
auch. Spaß gemacht.
Gerne, war super.
Bei uns auf der Seite geht es weiter mit den Analysen der Spiele natürlich, mit ein paar Vorschauartikeln. Das übliche Programm, was ihr bis jetzt alles bekommen habt, geht weiter bis zum EM-Schluss. Wir machen keine Pause, wir klotzen und kleckern nicht. Und nächste Woche gibt es den nächsten Podcast, dann mit, ich weiß gar nicht mit wem, ich glaube mit Tank, einem Kommentator bei uns auf dem Blog, der dürfte dabei sein.
Dann bin ich auch dabei.
Eventuell jemand vom ZDF, aber da haben wir noch keine genaue Genehmigung. Und ja, ansonsten viel Spaß noch mit der EM. Tschüss von unserer Seite.